Herzlich willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein Name ist Verena Seiser. Mein heutiger Gast betreibt gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten eine Berghütte im Salzkammergut. Sie ist leidenschaftliche Köchin. Auf ihrer Berghütte findet man nicht nur typische Hütten. Nein, muss ich mir nicht anfangen.
Warte, warte für die Nummer.
Das ist nicht gut. Das müssen wir nochmal auszuschneiden. So. Mein heutiger Gast betreibt gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten eine Berghütte im Salzkammergut. Sie ist leidenschaftliche Köchin. Aber auf ihrer Berghütte findet man nicht nur typische Hüttengerichte, sondern auch vegane Gerichte und Einflüsse aus Nepal. Sandra Peitli, schön, dass du heute hier bist.
Hallo, danke, dass ich da sein darf. Freut mich riesig.
Sandra, ich habe jetzt schon ein bisschen von dir erzählt, aber stell dich doch gern selbst einmal kurz vor.
Ja, also ich bin die Sandra, bin 36 Jahre, seit mittlerweile, ich habe heute beim Herr von Nachtocht fast 5 Jahre Hüttenwirtin und wohne im schönen Ebensee am Traunsee. Und freue mich, dass ich euch ein bisschen was für die Berghütten erzählen darf heute.
Wie schaut das aus? Also wolltest du immer schon Hüttenwirtin werden und welche Ausbildung hast du gemacht, dass du jetzt am Berg oben die Leute bewirtest?
War schwierig. Also ich glaube, wenn du mich vor 7 Jahren gefragt hättest, habe ich noch nicht einmal so genau gewusst, was ist ein Hüttenwirt und was macht der. Geschweige denn, dass ich das mal werden möchte. Also das ist eigentlich alles ganz spontan gekommen. Und Ausbildung im Sinn haben wir gar keine. Also wir sind eigentlich alles Autodidakt und haben uns relativ alles mit ganz viel Anfangsfehler auch selber beigebracht, muss ich sagen. Mhm. Meine ursprüngliche Ausbildung ist im Sozialbereich, ich bin Sozialarbeiterin.
Mhm. Und wenn du von uns sprichst, dann sprichst du von dir und vom Andi. Also genau, ihr betreibt ja gemeinsam diese Hütte. Wer ist denn da für was zuständig?
Ja, wir haben uns das eigentlich sehr gut aufgeteilt, so jeder nach seinem Können. Also ich mache die ganze Küchenorganisation und mein Küchenteam. Und auch was ich auch leidenschaftlich gern mache, ist Werbung, Marketing, die Homepage und ganzen Flyer und Designs. Macht mir auch riesig Spaß, so nach Feierabend zum Abschalten. Und der Andi kümmert sich um den Service und eben auch um die Instandhaltung der Hütten, weil da bin ich ja heillos überfordert, wenn es um Generatoren richten und Kläranlagen und so Sachen geht, was man da alles irgendwie ein bisschen kennen muss. Und ja, so teilen wir sich da ganz gut auf. Im Hintergrund eher, muss ich sagen, der Andi managt da das als Hüttenwirt draußen im Gastgarten, voll super.
Und wie seid ihr jetzt auf die Idee gekommen, eine Berghütte zu übernehmen? Also habt ihr irgendeinen besonderen Bezug zu den Bergen?
Ja, generell sind, glaube ich, und der Andi vom Typ her einfach ja lebendig, sportlich und immer in der Natur und lieben das. Aber wie wir dazu gekommen sind, muss ich sagen, long story short, da muss ich jetzt echt mich kurz fassen, ist nämlich eigentlich eine lange Geschichte. Vor 5 Jahren haben wir mal beide ein paar Wochen gehabt, wo wir uns ein bisschen Freiraum gönnt haben. Also ich habe meine damalige Selbstständigkeit aufgehört und habe mir ein paar Wochen gesagt, jetzt machen wir mal ein bisschen Urlaub oder eine Reise. Und der Andi ist gerade von der Saison heimgekommen. Und dann genießen wir mal ein, zwei Wochen länger, als glaube ich nicht dauert. Und dann haben wir schon einen Anruf von einem guten Freund von uns gekriegt, der auf einer Alm war. Und hat gesagt, hey, was macht's denn ihr gerade? Ihr tat's ja gerade nichts quasi. Gesagt, ja, wir sind gerade auf dem Weg, glaube ich, zum Gardasee. Und was gibt's vielleicht? Ja, er ist gerade auf der Alm, er ist als Kasa und Senna dort unterwegs. Und die Hütten wird's leid von der Almwirtschaft sind über Nacht abgehauen. Wir so, okay, toll, und? Sollen wir das vielleicht im Freundeskreis rumsprechen? Wir haben's alle nicht checken. Also, na, ihr habt ja gerade Zeit. Sag ich, wie wir? Ja, ihr zwei? Nein, du spinnst ja, wie soll man das machen, gell? Und dann haben wir aufgelegt und haben eigentlich im Auto, haben wir ein bisschen beiseite geschoben und dann haben wir aber immer wieder drauf gekommen und wir waren so neugierig. Dann haben wir, glaube ich, am nächsten Tag schon beschlossen, jetzt fahren wir einfach mal, in Pinzgau war das, jetzt fahren wir einfach mal hin, machen wir einen schönen Ausflug und schauen sie das an, haben aber immer gesagt, aber wird eh nichts, gell, aber wir sind neugierig, schauen wir einfach mal. Und dann waren wir da dort, haben sie es angeschaut und ich glaube, 2 Tage später haben wir aufgesperrt.
Und es ist was geworden sozusagen, also durch den Freund hat es quasi Hüttenwirt geworden.
Weil sie uns aber auch damals gesagt haben, die wollten ja unbedingt, dass wir bleiben, weil es gut passt hat. Ah, macht's einmal ein paar Jausal, gell, mehr ist das nicht, dieser kleine idyllische Wanderalm, auch was der ohne Gondel zum Wandern. Ein paar Jausal, ein paar Leute und okay, das werden wir schon hinkriegen. Ich kann gut kochen, ich liebe das und ich habe eine große Familie und gedacht, für 30, 40 Leute kochen ist jetzt kein Thema eigentlich für mich. Bis wir beim Eröffnungswochenende gemerkt haben, na, da kämen wir an Hunderte. Ups, das ist doch ein bisschen größer wie gedacht.
Und wie seid ihr dann zum Feuerkogel, weil da ist ja jetzt eure aktuelle Berghütte, wie seid ihr da hingekommen?
Ja, da waren ein paar Steps dazwischen. Also ich wollte ja voll gerne im Pinzgau bleiben, auf der ersten Hütte, weil es war echt idyllisch. Aber was wir nicht gewusst haben, Anfang der Saison schon, war das quasi nur übergangsmäßig, weil das haben Einheimische gekriegt, die Hütten. Das ist natürlich eine Institution in Pinzgau und wir als Oberösterreicher sind ja dort schon fast Ausländer, muss ich sagen, weil da die wollen ja eigentlich alles in einheimischer Hand. Und uns haben sie es erst zur Saisonabschluss dann halt leider gesagt, dass wir die Hütten nicht mehr kriegen und ich war voll traurig. Aber so wie der Andi dann aber ist und das ist eine super Ergänzung, so weißt du was, da wird schon was anderes kommen, es ist immer was für was gut, gell? Und dann haben wir aber gesagt, wir wollen aber irgendwie dabei bleiben. Das war so eine Versuchssaison. Und irgendwie taugt es uns und haben wir das Gefühl, dass wir es weitermachen sollen. Und dann haben wir einfach einmal Tourismusbüros angeschrieben und wirklich auch Alpenverein, Naturfreunde in der Umgebung, ob sie irgendwas wissen. Und dann ist da, weil es ein Alpenverein auf uns geht, es gibt da noch einen Zwischentritt zum Feierkohl, da waren wir im Almdalerhaus in Grünau. Und da hat sich der Walser Alpenverein bei uns gemeldet und gesagt, hey, wir haben das Almdalerhaus, suchen einen Pächter und so wie sie das macht, also ihr wirkt ganz sympathisch und wollt mal vorbeikommen. Ja, und dann sind wir da hingefahren und haben sich das Almdalerhaus angeschaut. Das war dann unsere erste wirklich Hütte, muss ich sagen, weil die Baumgartenalm hat die geheißen in Pinzgau. Eine wunderschöne Alm mit eigentlich einem Knotenpunkt, viel los, aber auch keine Nächtigungen, eher so eine Jausenstation. Und dann haben wir vor allem wirklich eine Schutzhütte gehabt mit 80 Betten. Ein Gastgarten mit 200 Leuten und haben gemerkt, okay, wow, so funktioniert das jetzt nicht mehr wieder vor mit ich und der Andi und schön. Wir brauchen Mitarbeiter, wir brauchen das und das und das und ja. So sind wir eigentlich in die nächste Hütte eingewachsen, in die größere Aufgabe.
Und eure aktuelle Hütte, vielleicht kurz für die Zuhörer, ist am Feuerkogel?
Genau, das ist die Christophorus-Hütte am Feuerkogel.
Und was ist das Besondere an eurer Hütte?
Das Besondere, muss ich sagen, ist das Panorama. Wir waren selten am Berg, wo man am See sieht, die Berggipfeln sieht. Das ist wirklich traumhaft schön da oben. Und was auch echt klasse ist für alle, es gibt eine Gondel und Wanderwege. Das heißt, es kann wirklich jeder raufkommen zu uns. Was mir immer so wichtig war mit meiner Familie oder dass auch Freunde es jeder mal vorbeikommen konnte, was jetzt auch nicht mega sportlich ist. Ich bin ja ein Burm, auch vor ein paar Jahren, wie ich noch kleiner war. Also für mich war es jetzt nie möglich gewesen, dass ich eine richtig alpine, abgelegene Hütte bewirtschaftet. Das wollte ich nicht, weil ich gesagt habe, da kommt meine Mama nicht auf, an dieser Mama nicht, mein Bub nicht. Und jetzt haben wir für uns eigentlich voll das schöne Mittelding gefunden, dass wir in die Berg sind, eine Berghütte haben, aber wirklich ein Seilbahn dazu.
Und bei euch auf der Hütte ist ja was anderes auch noch ganz besonders, und zwar, dass man sich da oben das Ja-Wort geben kann. Also das ist ja auch sehr wahrscheinlich nachgefragt, nehme ich mal an. Ist das Thema Hochzeiten mittlerweile euer Schwerpunkt?
Ja. Da sind wir irgendwie ein bisschen reingerutscht, weil wir haben eine wunderschöne Kapelle dabei, eine traumhafte Hochzeitsterrassen. Und ganz am Anfang haben wir das irgendwie, weil wir auch noch die Hütte neu bewirtschaftet haben, erst draufkommen müssen. Ja, was haben wir denn alles? Wie machen wir das? Jetzt haben wir die erste Saison, das eigentlich gar nicht so beworben. Aber haben wir schon Anfragen gekriegt und haben dann 2, 3 Hochzeiten gehabt und gemerkt, wow, wie klasse ist denn das da oben? Und dass es uns mega Spaß macht, eben Hochzeiten veranstalten, das ist wunderschön. Und dann gesagt, wir haben einfach einen traumhaften Platz, wir sind barrierefrei zugänglich, du hast ein Panorama da oben, wunderschön, du kannst einfach, es ist was anderes wie eine Hochzeit in einem Hotel oder im Tal und es ist einfach offener ein bisschen, halt, wir machen das jetzt und probieren es, dass wir uns darauf spezialisieren, schon seit letztem Jahr. Ja, und mittlerweile haben wir, ich glaube, heuer fast 30 Hochzeiten, also wir sind bis Oktober ausgebucht und das taugt uns richtig.
Wie schaut's finanziell aus auf so einer Hütte? Könnt ihr gut von eurer Arbeit leben?
Also ich muss sagen, wir können davon leben, aber wir müssen richtig kalkulieren. Also es ist nicht irgendwie romantisch, dass du sagst, ich arbeite 6, 7 Monate und hab dann ein paar Monate frei und gönn mir, was ich will, sondern wir müssen erstens während der Saison schon wirklich beinhart kalkulieren. Die waren Einsätze, was geben wir aus und wie kriegen wir es wieder einer? Und danach bleibt was, aber es ist jetzt nicht so, dass man reich wird. Also die Leute sagen oft, du hast da Geld gekommen mit so einer Hütte und wir müssen dann immer schmunzeln, weil das hat es bei 3 Hütten schon immer gekostet, die wir gehabt haben. Aber ein Goldgrum ist, glaube ich, in der Gastronomie, die Zeiten sind vorbei. Also wir müssen schon sehr, sehr schauen, dass das passt.
Und was sind so deine liebsten Hüttengerichte?
Ich liebe ja Suppen, ich bin voll der Suppentiger, immer schon. Also von Rindsuppen, Hennersuppen über, ich mache es auch voll gern in die asiatische Richtung. Man kann auch ganz gut mit unseren Zutaten eine asiatische Fobo machen, vietnamesische Rindsuppen und da bühe ich mich voll gern. Bei uns gibt's halt auch alles auf der Karte von Kasprestnädelsuppen über den Knädelteller oder die nepalesischen Momos. Also ich lieb's eigentlich, dass ich mich mit Gerichten aus aller Welt spüle, aber die auch gern dann mit den regionalen Zutaten, was ich da in der Umgebung krieg, zubereite. Also schmeckt's nicht immer authentisch, sondern einfach eher ein bisschen ein kultureller Mix.
Du hast das eh schon ganz kurz angesprochen. nepalesische Gerichte gibt's bei euch auf der Hütte auch. Wie ist denn zu dem gekommen?
Ja, glaube ich, durch einen glücklichen Zufall oder Schicksal, ich weiß auch nicht, wir haben im Almdaler Haus wirklich händeringend schon Personal gesucht. Das war dann nach der Corona-Zeit und es wollte wirklich damals auch niemand mehr in der Gastronomie arbeiten. Und ja, in meiner Verzweiflung habe ich es dann auch bei Anraten von einem Freund auf einer internationalen Jobplattform ausgeschrieben, also für Seasoners. Und habe mir jetzt nicht so viel Erwartung gedacht, das kostet mir jetzt nichts, außer dass ich das 2 Minuten ins Englische übersetze und einstelle. Dann hat sich ein paar Tage später der Sohnname aus Kathmandu gemeldet und das war so eine Überraschung. Er hat mich dann angerufen, über WhatsApp haben wir telefoniert, hat er gesagt, ja, er arbeitet für eine Schweizer Firma und sein Chef hat ihm die Internetseiten empfohlen, eben, dass er vielleicht eine Chance hat, nach Europa zu kommen. Und dann hat er gleich das Foto vom Almdaler Haus gesehen, wo wir die Gebetsflaggen ja damals schon davor aufgehängt gehabt haben und das hat er so sympathisch gefunden und ob es irgendwie möglich ist, dass er bei uns arbeitet. Und so ist das mit ein paar Gesprächen dann irgendwie entstanden. Dann haben wir eine Stunde telefoniert, ich und der Andi und der Sohnname. Und dann haben wir gefragt, ja, na wichtig, kannst du ein paar Worte Deutsch? Und dann hat er angefangen, ja, ich kann auch Deutsch sprechen. Und dann haben wir eine weitere Stunde in Deutsch telefoniert, weil er schon so viele deutsche Trekkingtouren organisiert hat. Mhm. Ja, und seitdem sind wir eigentlich ein Team. Mittlerweile haben wir dann die Saison 3 in Nepalesen.
Mhm. Und was ist das Besondere an der Küche? Also was kann man sich darunter vorstellen, wenn man hört nepalesische Gerichte? Was ist so typisch?
Typisch sind eben ganz viel, also eintopfartige Currys mit Linsen, ganz viel Gemüse. Ich muss sagen, dass sehr indisch angehaucht ist für die Gewürze, die Masala-Gewürze, Curry. Und ganz typisch sind ja die gedämpften Teigtaschen, die Momos, was wir auch bei uns auf der Hütte kriegen. Und wir waren ja schon in Nepal und haben das dort alles probieren dürfen, auch bei den Familien daheim. Und ich muss sagen, das, was die Jungs da bei uns auf der Hütte zaubern, das schmeckt einfach genauso wie das, was ein Sohn am seiner Oma da in die Berg gemacht hat. Und da sind wir eigentlich richtig stolz, dass wir die Originalrezepte mit am Berg bringen.
Sandra, du strahlst richtig als Hüttenwirtin. Was liebst du am meisten an deinem Beruf?
Boah, schwierig, das ist so viel. Ich glaube einfach das Gesamtpaket, die Leute, was man kennenlernt am Berg und auch, ich muss sagen, die besondere Stimmung am Berg. Und man kennt sie ja selber, wenn man gern wandern geht, dass am Berg irgendwie jeder anders drauf ist. Man lässt den Alltag unten, die Sorgen unten, man lässt seinen Titel und einen Beruf unten. Man ist einfach irgendwie mehr purer Mensch. Und das merke ich voll am Berg und das taugt mir und Spaß mit den Leuten.
Und was sind die Schattenseiten am Hüttendasein?
Hui, da gibt's genauso viel gleich wie die positiven. Viel Stress, viel Arbeit, Druck, lange Arbeitstag. Vor allem wir jetzt als Hüttenwirte, beim Personal ist weniger. Wir sind doch auch 16 Stunden. Bei Hochzeiten habe ich schon da gekrotzt mit 21, 22 Stunden und 2 Stunden Schlaf, wo ich dann schon aus dem Kreislauf gespürt habe. Ups, jetzt geht's nicht mehr. Wollte dann nur putzen und dann hätte es mich schon fast umgedreht und dachte, jetzt muss ich ins Bett. Also es gibt da, es ist wirklich ein Knochenjob, muss ich sagen, die 6, 7 Monate, wo wir es machen, wo wir offen haben. Und das muss man auch mögen.
Wie schaut so ein typischer Arbeitstag bei dir aus, falls es sowas gibt, so einen typischen Arbeitstag auf der Hütte?
Ja, sogar am Berg kann man sagen. Also es gibt ein bisschen Routine, auch wenn es doch immer wieder Sachen passieren, die was das dann aufheben. Aber ein typischer Arbeitstag bei mir ist da erstmal Wecker. Sage ich mir meistens um 6 Leute. Das Erste, was ich tue, ist natürlich Kaffeemaschine einschalten. Und dann Holzofen anzünden. Und das ist also ein Ritual, was ich eigentlich liebe. Also eigentlich. Manchmal fällt es dir echt an, wenn es saukalt ist und du musst erst einheizen. Aber einfach das einen Kaffee in der Hand haben, gleich vor die Tür rausschauen und dann eine Feier machen. Du riechst den Geruch, du hörst das Knistern. Und da ist es noch ruhig. Da meine Gäste schlafen, nur mein Team ist noch nicht da, da bin nur ich. Und ja, 15 Minuten später oder eine halbe Stunde später trudelt dann immer mein ganzes Küchen- und Serviceteam ein und dann wird's Licht auf Draht und dann wird's wuselig und traurig und dann sind wir eh voll beschäftigt. Aber so die erste halbe Stunde für mich, wo ich einen Holzofen anhatze und einen Kaffee trinke, das liebe ich.
Und du hast das eh schon kurz angesprochen, das Hüttendasein ist ein richtiger Knochenjob. Wie schaut das aus, wenn die Saison vorbei ist? Fahrt ihr da dann einmal auf Urlaub oder ist euer Leben immer stressig und viel zu tun?
Na, gar nicht. Also natürlich, während der Saison ist es mega stressig, aber nach der Saison muss du einmal damit klarkommen, dass jetzt einmal einfach dann wieder ruhig ist. Es hört sich jetzt blöd an, aber ist auch gar nicht so leicht von dem Vollgasstress dann wieder quasi auf Null runter. Und dann ist für uns schon wichtig, dass wir uns Zeit nehmen für uns, vor allem für die Familie am Anfang dann. Ganz viel Zeit daheim wieder mit Freunden und genießen. Aber es heißt halt auch, was viele Leute glauben, ist, wir arbeiten nur 6, 7 Monate, aber wenn wir die Hütten dann zusperren, wenn es ja so ein Ende ist, dann bin ich eigentlich täglich am Arbeiten, oft auch ein paar Stunden. Weil du hast Nacharbeiten, Abrechnungen, die Buchhaltung, musst gleich nach der Saison eigentlich schon wieder für die nächste Saison vorbereiten, dass du buchbar bist und Werbung machen. Also es gibt immer was zum tun. Aber wir lieben es halt auch, dass wir dann doch auch ein paar Wochen und Monate Zeit haben, um zu reisen.
Und jetzt mal abgesehen von den Bergen, was machst du so in deiner Freizeit?
In Bewegung sein, ganz wichtig. Also ich und Andi haben eigentlich eher gemeinsame Hobbys. Also ich liebe es einfach, wandern zu gehen, Bergsteigen laufen, Kitesurfen, Snowboarden, alles, was einfach auch Action gibt. Ich glaube, das brauchen wir beide, um abzuschalten, dass wir irgendwie was haben, wo wir unterwegs sind und wo sich was tut.
Und jetzt zu dir persönlich noch ein bisschen was. Gibt es eine bestimmte Lebensweisheit oder Lebensmotto, das dich durchs Leben begleitet?
Das habe ich mir noch gar nicht so viel Gedanken gemacht, aber ich schaue halt, dass ich, hört jetzt blöd an, aber dass ich einfach ein guter Mensch bin in jeder Situation. Und auch wenn wer deppert zu mir ist oder wenn ich Stress habe, dass ich einfach immer ein bisschen Nachsicht habe oder überlege, warum ist der gerade so, vielleicht hat er selber einen Scheißtag und schaue, dass ich dann einfach drauf reagiere. Und so, glaube ich, kommt mir eigentlich ganz gut zurecht.
Gibt's irgendwelche Lektionen, die du auf deinem Weg als Selbstständige auf der Berghütte gelernt hast oder Ratschläge, die du anderen geben kannst?
Ja, auf jeden Fall. Also so ein Job am Berg ist keine Auszeit und hat nicht recht viel mit der Bergromantik zum tun. Also es hört sich blöd an, wenn du die Berge liebst, wie keine Hütten wird, aber nein, das ist ein Schmarrn. Aber du musst halt damit rechnen, dass du zu der Zeit, wo es eigentlich richtig klasse ist in die Berg, immer arbeitest. Und an die Tag dann im Sommer, wo es richtig schier und verrenkt ist, dann hast du mal Zeit für die. Und auf das musst du dann halt auch einstellen, dass das einfach so ist dann zu der Zeit. Aber.
Und hat es schon mal irgendwelche Rückschläge gegeben in eurem Hüttendasein? Und wie habt ihr die bewältigt?
Ja, schon öfter. Also sei es von ganz am Anfang, wo ich dachte, da wären wir jetzt sesshaft und wir kriegen die Hütten nicht. Bis über das denkst, jetzt werden Sachen kaputt oder finanzielle Sorgen, was du oft mit so einer alten Hütte hast, ob du die tragen musst oder nicht. Also ich habe schon oft schlaflose Nächte gehabt, wenn zum Beispiel eine Kläranlage kaputt wird oder da und da irgendwas steht und du weißt, greift die Versicherung, haftest du da jetzt privat, wie ist das? Du bist da oft einmal ziemlich gefordert, weißt nicht, was geht's da jetzt um 30 oder 50.000 Euro, wie kommen wir da raus? Ja, also du hast vorhin, glaube ich, Geldsorgen, bis über, du bist ja Pächter, dir gehört ja das nicht komplett, dass du immer schaust, dass da das Verhältnis passt und gibt tausend Sachen auch, die was die beschäftigen und was dann immer wieder mal die auf den Boden der Tatsachen zurückhalten, dass nicht alles Gold ist, was glänzt.
Und abschließend noch, gibt's irgendwas in deinem Leben, was du rückblickend anders machen würdest?
Nein. Nein, ich glaube, also da, wo ich jetzt bin, ich glaube, tausend Zwischenschritte gehabt. Aber es hat mir irgendwie alles dahergebracht. Also würde ich einfach gerade mal sagen, nein.
Mhm. Und du bist glücklich und zufrieden als Hüttenwirtin. Kannst du dir vorstellen, das dein restliches Leben zu machen, solange es halt geht?
Ich würde sagen, es ist ein Lebensabschnitt für uns. Aber ich glaube, das sind wir sich beide klar. Weil ich finde, du brauchst Power und Energie. Und das, ich glaube, Hüttenwirt ist jetzt, sage ich, für mich persönlich, spricht jetzt nur für mich kein Job, wo ich jetzt sage, den mache ich nur 30 Jahre. Ich glaube, irgendwann hast du keine Energie mehr. Ich kann jetzt sicher sagen, ja, 10, 15 Jahre, wer weiß, was passiert. Aber bis an mein Lebensende oder irgendwann, so weit denke ich gar nicht. Aber auf jeden Fall sollte es schon unser Hauptprojekt werden. Aber wie lang oder was dann noch kommt, kann ich nicht sagen.
Sandra, ich wünsche dir alles, alles Gute weiterhin auf deiner Hütte.
Danke.
Und hat mich echt gefreut, dass du heute da warst.
Danke, mir ist auch viel gefreut.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.